uns herzlich einladen zu unseren Gottesdiensten hier Freitag 19 Uhr, Samstag 19 Uhr, Sonntag 10 Uhr und Mittwoch 16 Uhr. Und die Themen, die findest du auf dem Zettel drauf. Also ich habe ganz gute Themen. Mach Schluss mit der Einsamkeit. Wie sucht man Gott? Wie fängt man was Neues an? Und kommt Advent, der Herr sendet seine Boten. Und einer der großen Boten und Wegbereiter Jesu Christi war der Johannes der Täufer. Und er hat gepredigt in der Wüste, irgendwo da hinter einem Strauch, und Leute kamen nach und nach vorbei, und ja, und plötzlich kam ganz Jerusalem und ganz Judäa und ganz alle Leute von überall und wollten auch getauft werden. Und dann passierte plötzlich etwas eines, dann kommt Jesus, das Lamm Gottes, und sagt, das ist das Lamm Gottes. Und damit begann eine ganz neue Mission, eine ganz neue Vision, eine ganz neue Sache, der Wegbereiter Jesu. Darüber werden wir sprechen am kommenden Sonntag. Aber heute, Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Der Tod ist entmachtet. Der Tod hat nichts mehr zu melden, obwohl wir alle sterben müssen. Der Mensch ist gesetzt, einmal zu sterben, aber für uns ist der Tod kein Tod mehr. Ich werde nie vergessen, bin in Moskau da eingeladen bei irgendeiner Schwester mit ein paar Kindern, und da sind wir dort zum Mittagessen, und dann hängt ein Bild. Und dann frage ich, ist das dein Mann? Ja, das ist mein Mann. Denk mir nichts dabei. Dann frage ich, wo ist dein Mann? Der ist bei Jesus. Das nächste Mal bin ich bei jemand anders auch, gerade bei einer Familie eingeladen. Auch der Mann war nicht mehr da, der war tot. Und dann frage ich, sag mal, wo ist dein Mann? Bei Jesus. Wisst ihr, unsere Toten, die gehen nicht irgendwo im Universum, fliegen nicht durch die Luft in irgendeinem schwarzen Loch. Nein, die sind bei Jesus. Wir wissen, unsere Lieben sind alle, egal, jung oder alt, krank oder gesund, wie sie waren, sie sind alle bei Jesus. Und das ist für mich etwas Trostreiches, etwas, was mir Kraft gibt. Tod ist entmachtet, ist mein Thema. Der Tod ist ein Feind der Menschen, ist der letzte Feind, der überwunden wird. Und das müssen wir in diesem sauren Apfel beißen. Jeder Einzelne, wir müssen uns nicht vor dem Tod fürchten. Im Gegenteil, wir wissen, wo wir hingehen. Wir wissen, was uns erwartet. Wir wissen, ja, wer uns dort empfängt. Das ist der Herr Jesus Christus. Wie sagt der alte Hiob? Ich weiß, dass mein Erlöser lebt, und der Letzte, der sich aus dem Staub erhebt, ist er. Und er macht dann der Hölle die Tür zu und lässt den Teufel, wo der Teufel ist und wo er hingehört. Jesus ist der Sieger über Tod und Teufel, haben wir gesungen. Halleluja. Über Krankheit und alle Mächte. Und da wird kein Leid und kein Geschrei und kein Schmerz und nichts mehr sein. Wir leben jetzt noch im Schatten des Todes. Diese Erde ist für mich ein großer Friedhof, der um die Sonne kreist. Und bis jetzt sind alle Menschen hundertprozentig gestorben, die hier gelebt haben. Alle. Der Tod hat das menschliche Glück zerstört, dieses irdische Glück. Aber wir leben nicht nur für diese Welt, für das Sichtbare, Fassbare, sondern wir leben für das Ewige. Wir haben ganz andere Motive. Der Tod ist zu allen Menschen durchgedrungen, heißt es in der Heiligen Schrift. Aber auch das Leben durch Jesus Christus. Und Jesus sagt zu Martha, wer an mich glaubt, der wird leben, obgleich er stürbe. Also, mach dir keine großen Sorgen. Im Psalm 23, da heißt es in den ersten Versen, der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Und er macht mich und führt mich auf grüne Aue. Er führt mich zum frischen Wasser. Er erquickt meine Seele. Er führt mich in den Pfaden der Gerechtigkeit um seines Namens willen. Und obwohl ich schon durch das Tal der Schatten des Todes gehe, ich fürchte kein Unheil oder kein Unglück, sagt eine andere Übersetzung, denn du bist bei mir. Dein Stab und Stecken trösten mich. Ich muss über den Tal des Todesschatten gehen. Und diese Geschichte, was der David hier geschrieben hat, das hat er pur und selbst und hautnah erlebt. Denn die Schafe mussten über eine Kluft springen, und der Hirte hat sie alle empfangen, hat seinen Stock gehalten, und die mussten einfach von einer Seite auf die andere durch das Tal. Und wenn das Schaf abgefallen oder abgestürzt wäre, wäre es in den Abgrund gestürzt. Aber die Schafe, die sind da mutig gewesen, weil der Hirte da stand mit seinem Stab, und die sind einfach über den Stab auf die andere Seite gesprungen. Und so ist es. Und ich fürchte kein Unglück. Du musst kein Unglück fürchten, denn der, der dich erlöst, der dich errettet hat, der ist bei dir. Wir sehen alle die Schatten des Todes, und jeder kriegt Bammel und Angst und so weiter und hat die Hosen voll, wenn er merkt, es geht dem Ende entgegen. Und wenn es ganz schnell geht, manchmal, am besten ist es ganz schnell. Aber so schnell geht es nicht immer. So schnell geht es nicht immer. Manchmal ist es ein Siechen dahin. Man hat Angst, was kommt jetzt. Aber ich weiß, dort ist mein Herr und dort wartet er auf mich. Er ist überall gegenwärtig. Wer kann uns von der Liebe Gottes scheiden? Tod, Leben, Hohes, Tiefes, Vergangenes, Gegenwärtiges, Zukünftiges. Was kann uns scheiden? Weißt du, der Mensch baut seinen Körper ab. Es ist ein Kommen und ein Gehen auf diesem Planeten. Kannst nichts dagegen machen. 1. Korinther 15, 26, da heißt es, der Tod ist der letzte Feind, der abgetan werden muss, der abgeschüttelt werden muss. Hier musst du die Sünde lassen, die Krankheit lassen, ja, die Schwierigkeiten lassen. Und der letzte, den du hier zurücklässt, ist der Tod. Bis jetzt gehört der Tod zum Kreislauf des Lebens, so wie geboren, so werden, dazu gehört, so gehört auch das Sterben. Ich werde nie vergessen, ein Hippie kam zu mir vor Jahren, als ich noch damals mit den Jesus People zusammen war, dann kam er und sagte, wir werden geboren, um zu sterben. Und von dem Moment, wo du geboren wirst, beginnst du das Sterben. Dieser Sterbungsprozess beginnt zu arbeiten. Weil das Sterben ist nicht erst seit der Sünde von Adam. Weißt du, so viele Christen glauben dumme Sachen. Weißt du, schon vor Adam gab es Sterben, denn das gehört zum Leben. Geboren werden und sterben, Platz machen für die anderen, für die nächste Generation, für die nächste Schicht. Und Sterben war vor dem Sündenfall. Aber was beim Adam passierte, du wirst sterblich werden. Du trennst dich von Gott, du verlässt Gott, du gerätst in der Vergänglichkeit. Weißt du, du baust ab als Mensch, du erreichst nicht das Ziel, das Gott dir gesteckt hat. Bei den Tieren, bei den Pflanzen, in der ganzen Schöpfung ist Sterben was ganz Normales und ganz Reelles. Das gehört schon von Anfang an dazu. Der Mensch sollte aber eine Ausnahme bilden. Er sollte nicht vergehen mit dem Rest der Natur, sondern er sollte über der Natur sich erheben und triumphieren. Er sollte den Tod überwinden durch seine Beziehung mit Gott und sollte Unsterblichkeit erreichen. In 1. Korinther 15 schreibt Paulus, das Sterbliche muss anziehen, die Unsterblichkeit. So, und wir sollen eigentlich, das war von Gott vorgesehen, das, was Jesus nach der Auferstehung war. Er war Geist und Leben. Er ging durch die Türen. Er hat seinen Körper gehabt, aber einen verherrlichten Körper, einen geistigen Körper, Geist-Leib. Durch den Fall Adams ist es ganz was anderes passiert. Da wurde der Mensch zu Materie, zerfiel. Und in Römer Kapitel 6, Vers 23, da heißt es, der Tod ist der Lohn Sünde und der Tod ist zu allen Menschen durchgedrungen. Und so wie der Tod durch den Adam kam, dieser geistliche Tod, dieses Abbauen, Sterben und krank werden dann und so weiter und dann, ja, ich kann nicht mehr, will nicht mehr, sag doch deinem Gott ab, nein. Jesus hat was anderes gebracht, hat Leben gebracht. Der Teufel belog die Menschen damals, hat sie reingelegt und der Mensch hat seine Beziehung zu Gott verloren und wurde vergänglich, alle so nichtig wie die Tiere. Und es ist nichts mehr Besonderes an den Menschen. Und deshalb sagen ungläubige Menschen, der Mensch ist nichts anderes wie ein Tier, stammt von Affen ab. Das ist die Geschichte des Menschen. Aber Gott hat uns was anderes vorgesehen gehabt. Der Tod zerstört uns nicht, sollte uns nicht und darf uns nicht zerstören. Gott hat es nicht zugelassen. Er hat gleich der Eva versprochen und da wird das Nachkomme, dein Nachkomme, liebe Eva, dieser wird der Schlange den Kopf zertreten. So, und seitdem haben wir eine ganz andere Hoffnung. Nicht mehr die Hoffnung des Todes, des Sterbens. Weißt du, alle paar Sekunden sterben 2, 3 Menschen. Überleg einmal. Und das gibt es in einem Jahr. Gibt es 70 bis 100 Millionen Menschen, wo sterben. Verstehst du? Sterben gehört zum Leben. Und das nur bei den Menschen. Du musst das die Tiere ganz vergessen. Und in rund 50 bis 60 Jahren hat sich die Menschheit erneuert bei den 7 Milliarden, was wir heute haben. Verstehst du? Das ist eine ganz neue Menschheit wieder. 60, 17 Jahren. Eine ganz neue Generation. Das ist deprimierend. Wenn ich sehe, ist das wirklich alles? Geboren werden und sterben? Bin ich nur dazu da? Und die Religionen, die Philosophien und ja, die Menschen haben sich Gedanken gemacht, was ist mit dem Tod? Und sie haben versucht, verschiedene logische Antworten zu finden. Aber bisher ist nichts Befriedigendes. Ich denke nur, die heidnischen Religionen, da bauen sie Pyramiden und dann beerdigen sie ihre Toten und der geht dann zur Sonne. Aber es ist nicht sicher, ob er zur Sonne ankommt überhaupt, wenn er noch rauskommt. Meistens sind die Leichen jetzt schon gestohlen, die ganzen Mumien. So, alle Religionen haben versucht, das Leben zu finden. Ist alles nur Fiktion, ausgedacht, erdichtet. Eine Vorstellung, eine Fantasie, ein Fata Morgana, ich hoffe. Aber dann kam Jesus Christus. Und Jesus Christus ist eine Ausnahme zu allen Religionen, allen Philosophien. Er wurde gekreuzigt, er starb, er wurde beerdigt. Das sind Fakten, das sind Tatsachen. Aber am dritten Tag ist er auferstanden. Obwohl seine Grabstätte versiegelt war. Er hat den Tod überwunden, diesen Feind des Menschen, er hat diesen Feind abgetan und abgeschüttelt und er hat eine Antwort den Menschen gebracht. Ich lebe und ihr sollt auch leben, sagt er. Und das ist, was Jesus gebracht hat. Das kann kein Mohammed, kein Buddha, kein Konfuzius, das kann kein Religionsstifter sagen. Ich lebe und ihr sollt auch leben. Das kann keine Philosophie sagen, niemand. Ich lebe und ihr sollt auch leben. Und exakt genau das ist, was Jesus gebracht hat. Ewiges, bleibendes Leben. Und dass es ein anderes Leben gibt. Wir wissen das, wir ahnen. Diejenigen, die im Koma waren oder scheintot waren oder wie auch immer, Herzstillstand hatten und vieles andere mehr oder in Narkose, auch da haben Menschen erlebt Dinge, die waren drüben. Die waren nicht bei Gott. Auch wenn sie denken, sie haben Gott gesehen, sie haben vielleicht einen Engel gesehen, aber sie haben Gott nicht gesehen, denn Gott wohnt in einem Licht, wo kein Mensch beikommt. Also das ist hoffnungslos. Aber sie haben ein Licht gesehen. Kübler-Ross und alle beschreiben da ihre außersinnlichen Erfahrungen. Das gibt es und das passiert. Und ich habe selber erlebt, weißt du, du bist plötzlich in einer anderen Welt, da gibt es keine Zeit und keinen Raum, da ist alles jetzt. Da ist alles jetzt. Aber dann kam Jesus, Halleluja, vor 2000 Jahren, er kam zurück aus dem Totenreich. Ich lebe. Und er war 40 Tage unter seinen Jüngern und alles Große, was wir erlebt haben oder was wir hören, was wir in den Evangelien haben, was wir ja im Wort Gottes lesen, das ist alles in der Zeit geschehen nach der Auferstehung. Also du liest ein paar Wunder, der Kranke heilte, aber alles Große im Johannesevangelium, das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns und so weiter und die ganzen Briefe der Apostel, was der Herr, der Heilige Geist den Aposteln offenbart, das haben sie alles nach der Auferstehung erlebt und erfahren. In Hebräer Kapitel 2, Vers 14, die Kinder aber sind Menschen aus Fleisch und Blut, aber Christus ist nun mehr als ein Mensch geworden. Er ist durch seinen Tod, hat dem Teufel die Herrschaft, die Macht entrissen. Jesus hat dem Tod, dem Teufel die Macht entrissen. Tod, wo ist dein Stachel? Seit Jesu Auferstehung muss ich mich nicht mehr fürchten. Es geht nicht mehr weiter. Mit dem Tod ist alles aus. Da liege ich unter der Erde, schaue das Gras von unten wachsen an. Steht aber, das ist nicht meine Hoffnung, das ist nicht mein Glaube, beerdigt werden. Begraben werden, nein. Und da heißt es weiter im Hebräer Kapitel 2, Vers 14 und 15, und so hat er alle befreit aus der Furcht des Todes, wo sie ihr ganzes Leben lang gefangen waren und einige Gefangene des Teufels waren. Er hat uns befreit durch seine Auferstehung. Deshalb nicht Golgatha ist das Große, sondern Ostermorgen. Er lebt. Kreuzigen kann sich jeder lassen und gekreuzigt kann jeder werden, aber niemand kann auferstehen. Jesus ist auferweckt worden und diesen hat Gott auferweckt und ihn über alle Herrschaften, Fürstentümer und Mächte gesetzt und eine der Herrschaft ist der Tod. In 2. Timotheus Kapitel 1 schreibt der Apostel Paulus, das ist jetzt Wirklichkeit geworden, denn unser Retter Jesus Christus ist gekommen. Das ist Bethlehem, das ist, was er in Jerusalem getan hat, aber er hat eine Botschaft uns gebracht. Und diese rettende Botschaft ist, er hat dem Tod die Macht genommen und das Leben, das unvergängliche, ewige Leben ans Licht gebracht. Jetzt, wer an mich glaubt, der wird leben, obgleich er stürbe. Das ist meine Hoffnung, das ist mein Glaube. Der ewige Gott schuf in seinem Sohn Jesus Christus eine einmalige Möglichkeit, vom Tod zum Leben hindurchzuwechseln. Einfach durch die Tür hindurch. Corrie ten Boom sagt ganz toll und es gefällt mir. Sie sagt über den Tod, der Tod ist der alte Diener des Hauses, der die Türe aufmacht, wenn die Kinder nach Hause kommen. Die Tür aufmacht. Weißt du, der Tod ist für uns jetzt plötzlich kein Feind mehr, der tut eine gute Arbeit. Und deshalb, je früher du stirbst, umso besser für dich. Dann leidest du weniger, hast weniger Qualen. Also ich beneide alle Menschen, die früh verstorben, früh vollendet in den Himmel gehen konnten. Verstehst? Denen ist so viel Leid, so viel Sorge, so viel Kummer, so viel Schmerz, so viel Angst, so viel Durcheinander erspart geblieben. Deshalb, wir dürfen die ruhig beneiden und sagen, ich beneide dich, Bruder, Schwester, der du jetzt in der Ewigkeit bist, bei Jesus bist. Du hast es ausgekämpft. Ich muss noch mich abstrampeln und mich ja wehren und mich durchsetzen und behaupten. Und ich muss immer Angst haben, schaffe ich es nicht. Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Johannes Kapitel 5, Vers 24. Ich sage euch die Wahrheit. Versuche auch die Wahrheit zu sagen. Ich sage euch die Wahrheit. Wer meine Botschaft hört und an den glaubt, der mich gesandt hat, der wird ewig leben. Ihm wird das Urteil Gottes nicht treffen, denn er hat die Grenze vom Tod zum Leben überschritten. Ist vom Tod zum Leben schon hindurchgedrungen. Deshalb, du musst diesen biologischen Tod nicht befürchten. Das ist da. Du baust ab, deine Zellen zerfallen, aber wir haben einen Bau von Gott, einen verherrlichten Leib. Dein Leib wird viel schöner sein, da wirst du alle Zähne drin haben, da wirst du gut hören, da werden alle Haare auf dem Kopf sein und da, was weiß ich, wenn du irgendwelche Glieder dir fehlen, du wirst alles wieder haben. Ich habe Leute kennengelernt, die drüben einen Blick einwerfen durften. Die haben gesagt, da ist alles vollkommen. Da sind sie alle so 35 Jahre alt. Da gibt es keine alten Knacker und keine Babys. Verstehst du? Das sind alles 35 Jahre alt. Tolles Alter. Verstehst du? Mittendrin im Leben. Jetzt fängt das Leben an. Es geht nach Hause. Jesus hat diesen biologischen, den ersten Tod durchschritten. Und wer diesen Tod überwindet, wer an Jesus Christus glaubt, sich mit dem Fürst des Lebens verbindet, der ist angesteckt vom Leben. Der ist angesteckt vom Leben. Der bekommt Unverwieslichkeit. In Brasilien, da haben Diebe radioaktiven Stoff auf den Müllhaufen geworfen, also Müllhalle geschmissen. Und da kamen Kinder und die haben damit gespielt und ahnungslos, was sie waren. Die haben mit nach Hause genommen und plötzlich waren fast 200 Kinder radioaktiv verstrahlt. Die musste man einbetonieren. Die waren radioaktiv verstrahlt. Und genau das Gleiche passiert, wenn du an Jesus Christus glaubst. Du wirst plötzlich radioaktiv. Durch den Heiligen Geist, durch den lebendigen Gott. Verstehst du? Du strahlst. Man muss dich einbetonieren. Anders kriegt man dich nicht mehr los. Du steckst. Und das ist das Geheimnis. Ich lebe und ihr sollt leben. Und wenn du dann jemanden berührst, und jemand anderes, der ist auch radioaktiv. Und der ist auch wieder radioaktiv. Verstehst du? So stecken wir einander an. Und das ist die Botschaft des Evangeliums. Geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium. Und wer da glaubt und so weiter und getauft wird, der wird ewiges Leben haben. Übrigens noch getauft. Wir haben am Silvester Taufe. Wer noch nicht getauft ist, soll sich unbedingt taufen lassen. Denn du sollst auch gerettet werden. Selig ist der, der da glaubt und getauft wird, steht in der Bibel. So, radioaktiv, alle angesteckt. Und du strahlst und ein radioaktiver Stoff zerfällt erst nach Millionen von Jahren. Und eigentlich von Gott aus gesehen nie. Von Gott gesehen nie. So, Jesus kam und brachte uns die Unverweslichkeit, die Unvergänglichkeit. Er brachte diesen geistlichen Körper. Plötzlich, wer Jesus im Glauben erblickt, wird heil an Seele, Geist und Leib, an dem ganzen inwendigen Menschen. Jesus auferstand aus dem Tod. Was ist so, als wenn es nichts passiert wäre? Da waren die Kleider, die Binden, die Leintücher schön zusammengelegt und er kommt raus und sagt, Kinder, habt ihr nichts zu essen? Verstehst du, das ist ganz normal. Wir denken manchmal, das ist katastrophal, wenn Auferstehung, das Durcheinander. Nein, Gott ist ein Gott der Ordnung. Und Gott macht alles perfekt. Das haben wir in dem Lied auch gehört. Perfekt, deine Liebe ist perfekt, oh Gott. Vollkommen. Und der Herr Jesus hat sich gar nicht groß da Gedanken gemacht, weil ich glaube, und deshalb ist für mich, ich glaube an Jesus und ich weiß, ich werde mit ihm leben, egal was passiert, egal wie mein Leben endet, egal ob ich das Ziel so oder so erreiche, ich werde leben, weil er lebt. Er hat mich angesteckt, so wie man eine Krankheit ansteckt. Weißt du, stell mal vor, dich steckt man mit AIDS an, mit Ebola oder mit Pest, du bist angesteckt und du bist dann ansteckend. Ja, und das ist die Liebe Gottes, möchte es uns so erfassen und so ergreifen. Die Emmaus-Jünger, als Jesus neben ihnen ging, links und rechts waren die Brüder und die haben sich unterhalten, dann fragt Jesus plötzlich, ja, worüber spricht ihr? Ja, wir sprechen von dem, was in den letzten Tagen passiert ist. Bist du der Einzige, der nicht weiß, was geschehen ist? Er war derjenige, den es betroffen hat. Bist du der Einzige, der nicht weiß, was hier geschehen ist in den letzten Tagen? Wie unser Obersten da den Fürsten des Lebens, den Herrn Jesus Christus da gekreuzigt haben? Er war der eine. Und er sagte, musst du nicht Christus leiden? Musst du nicht auferstehen? Musst du nicht das alles passieren? Und so, bis ihnen die Augen geöffnet wurden. Wenn uns die Augen geöffnet werden, wir verstehen die Realität des Lebens total anders. Wir verstehen total anders. Dann verstehen wir, das muss alles so sein. Wir müssen krank werden, wir müssen schwach werden, wir müssen hoffnungslos werden, wir müssen ja durch dieses Tal der Todesschatten springen. Jeder muss den Sprung wagen. Entweder kommst du durch oder du kommst das nicht durch. Aber der Herr hält seinen Stab und Stecken und du musst über diesen Stab springen. Der hält diesen Stecken. Deshalb dein Stab und Stecken tröstet mich. Ich schaffe das. Ich komme rüber. Und wenn du nicht schaffst, weißt du, was dann passiert, was der Hirte macht? Der hebt dich hoch und schmeißt dich rüber. Verstehst du? Genau das ist es. Genau das hat mir ein Hirte erklärt in Palästina, als ich dort unten war. Weißt du, da springst und du bleibst und du schaffst dich und fällst ab oder rutscht aus. Der Hirte zack und bist auf der anderen Seite rübergeworfen. Ein Sprung. Der Herr hilft dir bei diesem Todessprung. Ja. Und ich erlebe so vieles. So oft, wenn Menschen heimgehen, sterben, der Herr hilft ihnen, heimzugehen. Vater, in deine Hände befehle ich deinen Geist, meine Seele und was das alles ist. Und du machst das alles wohl und gut. Worüber redest? Redet ihr? Bist du der Einzige, der nicht weiß, was da passiert ist? Er war's. Über ihn haben sie geredet. So, wer jetzt mit Jesus Christus sich verbindet, der muss sich nur verbinden, sich Jesus anschließen, in seinem Windschatten sein, in sein, ja, mit ihm gehen. Der hat plötzlich eine ganz neue Art des Lebens, ein ganz neues Bewusstsein. Sein Horizont ist gesprengt. Jesus ist ansteckend, radioaktiv. Halleluja. Die Auferstehung, das ist nichts Negatives, das klingt negativ. Weißt du, wir gehen heim, er ist bei Jesus. Und wir wissen, unser Leben, wir werden sehen, nach 1000 Jahren oder 10.000 Jahren, spielt jetzt keine Rolle, wie lang das her ist. Weißt du, wenn du drüben bist im Jenseits, dort gibt es keine Zeit mehr. Da guckt man nicht mehr auf die Uhr, da guckt man nicht mehr auf den Kalender. Da rechnet man, da Raum und Zeit ist nur für diese Menschen, für dieses Dasein hier. Und in dem Moment, wo du hier die Augen zumachst, bist du in der Herrlichkeit. Du musst nicht 1000 Jahre warten oder Ewigkeit warten. Nein, du bist in der Ewigkeit, im Jenseits. So schnell geht es. Und natürlich, uns hat der Teufel eingeängstigt und eingeschüchtert. Pass auf, da gibt's kein Leben. Mit dem Tod ist alles zu Ende. Mir tun die Leute leid. Die sind arm dran. Die sagen, mit dem Tod ist alles zu Ende. Nein, da fängt mein Leben erst richtig an. Da fängt mein Leben erst richtig an. Du sagst, gut, aber du das glaubst das nur. Verstehst du? Aber ich glaube es von ganzem Herzen. Nach meinem Glauben wird es geschehen. Denn ich habe die Gewissheit, weil Jesus lebt, lebe ich auch morgen. Ich lebe, hat er gesagt. So, berühre Jesus, erfasst den Glauben und ich sag dir, ich habe das begriffen. Mir sind die Augen geöffnet worden. Die Frau in der Bibel, Markus Kapitel 5, Vers 27, ist eine Geschichte von einer blutflüssigen Frau. Da hört das Blutfließen nicht mehr auf und so weiter. Und sie hat alles Geld für alle Ärzte ausgegeben. Sie hat so viel gemacht und alle Therapien und alles Mögliche unternommen, hat nichts geholfen. Dann hört sie von Jesus und sie sagt, wenn ich nur könnte ihn berühren. Wenn ihr nur könnte ihn berühren. Und dann schleicht sie sich von hinten an Jesus ran, berührt Jesus. Und was ist? In dem Moment ist sie heil. Und genau so, wenn du dich von hinten an Jesus ranschleichst und ihn berührst, bist du in dem Moment heil. Halleluja. Bist du frei? Bist du erlöst? Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Dann ist dir alles egal. Dann weißt du, meine Lieben sind alle bei Gott. Du hast die Hoffnung des Glaubens. Jesus ist ansteckend. Von ihm geht Leben aus. Gesundheit. Freiheit, Freude, Friede. Berühre Jesus. Wer Jesus im Glauben erblickt, wer Jesus im Glauben erblickt, weißt du, er steckt dich mit der Göttlichkeit an. Plötzlich denkst du, ja, Tod, was kannst du mir anrichten? Du tust mir nur Gutes, wenn du mich abholst und wenn du die Tür aufmachst. Dann muss ich nicht so viel mich quälen und plagen und eine Last für andere sein, womöglich. Weißt du, das sind wir alles. Leben, was bist du eigentlich? Und plötzlich fühlst du dich von Leben angesteckt, von der Gesundheit angesteckt, von Jesus. Und so wie die Kranken damals von Jesus, er hat sie nur berührt. Sie wurden gesund. Und wenn du Jesus berührst, wirst du heil. Und zwar an deiner Seele. Dann fürchtest du dich nicht vor dem Tod. Mein Vater, weißt du, hat Gott ein Gelübde gemacht, hat Gott gebeten, du darfst mit Gott reden, du darfst Gott um Dinge bitten, dass Gott das und das in deinem Leben passieren lässt. Und er hat es getan. Er hat gesagt, wenn mein Jüngster aus dem Haus geht, wenn die Mutter versorgt ist, dann, lieber Heiland, dann kannst du mich abholen. Und dann ist mein jüngster Bruder mit 18 auf die Bibelschule gegangen. Das war im September. Im Oktober ist mein Vater krank geworden, im November ist gestorben. Ich sage es nur. Meine Mutter, die hat alles Mögliche versucht, also das Beste immer wieder, dass der noch lebt. Du kannst noch nicht gehen, wir brauchen dich alle. Nein, sagte, meine Zeit ist abgelaufen, ich habe Gott gedient, Gott hat mein Leben schön gemacht, mir das Beste gegeben, mir dazugefügt zu meinem Leben, ja, Gesundheit noch geschenkt, dass er noch arbeiten konnte und Ruhe im guten Alter noch in Rente gehen konnte, mit wohlverdienter Rente. Und was hat meine Mutter gesagt? Der hat mich nicht geliebt. Ich habe ihm 8 Kinder geschenkt und er hat mich nicht geliebt. Verstehst du? Der will zu seinen Jesus, der liebt seinen Jesus mehr als mich. Und hat Galenkolik bekommen. Weißt du, wenn du das nicht verarbeitest, dieses Ding, dass jemand nach Hause will, wenn jemand gehen will, sollen wir gehen, nicht hindern und nicht aufhalten. Und wenn wir das tun, dann zahlen wir die Zeche. Verstehst du, dann musst du natürlich, wenn jemand aufhalten soll, bleib doch noch hier. Weißt du, dann werden diese Leute Pflegefälle, werden ja schwierige Fälle, Problemfälle. Deshalb, wenn jemand heimgehen will, sag auf Wiedersehen, ich helfe dir noch nach Hause zu gehen, zu deinem Vater, deinem Heiland, deinem Retter. Der Gesunde hat hier die Kranken angesteckt, dieser Jesus mit Gesundheit. Das ist typisch für Jesus. Jesus hat ein ansteckendes Leben. Weißt du, der stellt alles auf den Kopf. Wenn du Jesus berührst, Wenn du zu Jesus kommst, Jesus erlebst, dann ist der Tod bei dir entmachtet. Ich will heim zu meinem Herrn. Weißt du, die Märtyrer in der Bibel, im Alten Testament, im Neuen Testament, da werden die Toten ganz anders. Wir haben den Totensonntag, verstehst du, verehrt man ein paar Leute, die bei der Feuerwehr verbrannt sind irgendwo oder sonst wo gestorben sind. Denkt man an den Toten. Nein, die Leute in der Bibel haben ihre Märtyrer verehrt. Die Märtyrer sind Heilige für sie. Und die Märtyrer geworden sind, die haben sich gesehnt, wir wollen heim. Und wenn sie dann wilden Tieren vorgeworfen sind, die sind sogar den Tieren in den Rachen gesprungen. Denn sie wussten, Tod, wo ist dein Stachel? Tod, wo ist deine Macht und deine Stärke? Die haben sich gefreut, wir gehen zu Jesus. Und die sind singend in den Tod gegangen. Stell dir mal auf, erklär das heute einem materialistischen Menschen. Singend in den Tod zu gehen, danken und wissen und spürt, Engel holen mich ab. Die meisten brüllen und schreien, weil sie keine Hoffnung des Lebens haben. Aber der Gläubige hat eine Hoffnung des Lebens. Mich holt Jesus ab. Er erwartet mich, er empfängt mich. Wie der Vater den verlorenen Sohn. Da kommen die verlorenen Kinder nach Hause. Das ist diese Geschichte. Der Vater vom verlorenen Sohn, der wird wieder neu eingekleidet. Du verlässt diesen Schweinestall und den ganzen Schweinetrock und alles, was nichts gebracht hat. Jesus hat dem Tod die Macht genommen, ihn entmachtet, ihm alle Rechte abgesprochen. Tod, du hast hier nichts mehr zu sagen. Aus. Amen. Und in dem Moment, wo du an Jesus Christus von ganzem Herzen glaubst, du spürst, Tod, ja, das ist nur ein Übergang. Sterben tut nicht weh. Aber das Leiden, Schmerzen hier zu tragen, das tut einem weh. Aber das Sterben, plötzlich, du bist drüben. Du siehst dich an der Decke, schwebst davon. Der Herr holt dich ab in den Wolken des Himmels. Der Heilige Geist verklärt uns Jesus. Und weißt du, was Jesus sagt in Johannes 14? Euer Herz erschrecke nicht. Ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Und ich werde wiederkommen und euch zu mir nehmen, auf dass ihr da seid, wo ich bin. Wir haben gute Hoffnung. Und das Gewaltige am Evangelium ist die Auferstehung. Die Hoffnung des ewigen Lebens. Und Jesus erscheint seinen Jüngern als Lebendige, nicht der Gekreuzigte. Ich glaube an den Gekreuzigten. Das Kreuz ist wichtig. Ohne Kreuz keine Krone. Und das passiert aber hier unten. Jeder Einzelne muss sein Kreuz tragen und damit leben. Aber der Lebendige sagt, ich lebe und ihr sollt leben. Ihr sollt leben. Jesus hat es seinen Jüngern alles Mögliche versprechen können. Aber er hat ihnen nichts versprochen von dem. Er hat ihnen Reichtum versprechen können. Macht, ihr werdet auf den Thron Israel sitzen. Ihr werdet über die Römer herrschen. Ihr werdet gesund sein. Ihr werdet die Freiheit von Rom erlangen. Er hätte ihnen alles versprechen können. Und ihr werdet problemlos sein. Ihr werdet Steuerfreiheit bekommen. Alles Mögliche. Das hat er ihnen nicht versprochen. Ich lebe und ihr sollt leben. Er hat ihnen ewiges Leben versprochen. Und wer das hat, der hat die ganzen Lasten dieser Welt abgeschüttelt. Und ich sage dir eine Wahrheit, wenn du von dieser Erde gehst, du lässt deine Krankheit, deine Sorgen, deine Schulden, du lässt alles hier. Halleluja. Du lässt alles hier. Das soll nachher der Antichrist entsorgen. Das musst du nicht mehr tun. Weißt du, er hat ihnen was anderes versprochen. Er hat gesagt, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten und ich will kommen und euch zu mir nehmen, dass ihr dort seid, wo ich bin. Das ist ewiges Leben. Du nimmst, wenn du an Jesus Christus glaubst, nimmst du plötzlich eine ganz andere Gestalt an. Dann fürchtest du dich nicht mehr vor dem Tod. Die Worte Jesus, seine Reden sind ansteckend. Das Evangelium, lies mal, diese 40 Tage, wo Jesus den Jüngern permanent erschien, jeden Tag irgendwo anders, in einer anderen Situation, das hat ihren Glauben gestärkt. Guck mal, der Thomas, der zweifelte. Ich kann nicht glauben. Das sind alles Weibergeschichten, was die da erzählen. Da Jesus ist auferstanden. Das haben diese Maria, Magdalena und alle, was die gesehen haben. Das ist nur Fata Morgana. Das sind Spinnereien. Und er sagt, ich kann nicht glauben. Und da sitzt in der Versammlung hinten und guckt zu. Und plötzlich steht Jesus da und sagt, Thomas, leg deine Finger in meine Hände. Und weißt du, da brauchst du nicht, wenn du einmal dem Auferstandenen begegnet bist, da brauchst du keine Bibelschule, da brauchst du keine Seminare, da brauchst du keine Konferenzen. In ein paar Sekunden, mein Herr und mein Gott, Amen, Halleluja, Herr, das bist du. Verstehst du, plötzlich ergriffen, geht in die Knie, da muss man nicht mehr sagen, wie betet man Gott an oder wie preist man den Herrn, da geht man in die Knie und man hat gar keine Worte mehr, mein Herr und mein Gott. Die Menschen sind dem Auferstanden begegnet. Und nur der ist ein richtiger Gläubiger. Hör mir zu. Und nur der lebt richtig als Christ, der dem Auferstanden begegnet ist. Und die Frage ist, bist du schon dem Auferstanden begegnet? Auch als eine unzeitige Geburt, wie Paulus sagt. Auch der Paulus musste Jesus begegnen. Und zwar auf eine ganz mysteriöse Art und Weise auf die Straße nach Damaskus, die hier so hart umkämpft wird. Dort begegnet ihm der Herr: Saul, Saul. Dann sagt der Herr: Wer bist du? Und er sagt: Ich bin Jesus, den du verfolgst. Du bist hinter mir her. Du suchst mich. Du willst mich haben. Du wirst meine Kinder ins Gefängnis stecken. Ich bin Jesus, den du verfolgst. Und plötzlich ist er da und wird blind. Auf der Stelle wird er blind, der gute Mann. Du siehst, wenn Jesus einem begegnet, da passiert mit einem etwas. Psychisch, körperlich, geistig, emotionell. Auf alle Gebiete passiert etwas Mysteriöses. Und der Herr offenbarte sich ständig permanent seinen Aposteln, seinen Jüngern. Und selbst als Johannes, der Apostel Johannes, den wollten sie umbringen und töten, aber dann haben sie auf der Insel Patmos rausgeworfen. Dort sieht er die Vision, Jesus, der war, der ist und der bleibt in aller Ewigkeit, der Alte, der Augen hat wie Feuerflammen. Er begegnet dem Auferstand noch zuletzt im hohen Alter. Und dann gibt er uns diese Offenbarung. Und weißt du, ist es so schön, dass wir die Offenbarung in der Bibel haben. Das ist das ganze Heil zusammengefasst. Was nach der Bekehrung passiert. Du begegnest Jesus, du hast Kämpfe und Probleme, da siehst du den Antichristen und vieles andere mehr. Und dann die Hütte Gottes unter den Menschen. Kein Schmerz, kein Leid, kein Geschrei, alles ist vorbei. Und das erste ist vergangen, siehe, ich mache alles neu. Das ist diese Erfahrung, die man im Geist oder im Glauben machen kann. Apostelgeschichte 4, Vers 20. Da sagen die Apostel, nachdem sie verhört worden sind, Johannes und Petrus, und man hat ihnen gedroht, nicht mehr im Namen Jesu reden. Weißt du, das ist genau, der Teufel, der erlaubt dir über alles reden. Da kannst du über Allah reden, über Zeus reden, über Jupiter reden, über Jehova reden, oder Jahwe, oder wen auch immer willst, aber ja, nicht über Jesus. Das ist gefährlich. Warum? Da dreht sich der Teufel im Grab noch um, wenn du über Jesus redest. Und dann haben sie bedroht, wenn wir noch einmal von euch was hören über Jesus, dann kommt ihr nicht mehr lebendig davon. Und dann sagen die Apostel als Antwort: Wir können es ja nicht lassen, von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Wir können es nicht lassen. Weißt du, die haben so ein tief einschneidendes Erlebnis gehabt, so eine tiefe Erfahrung mit dem Auferstanden. Wir können es nicht lassen. Schlagt uns tot. Wir können es nicht lassen. Im ersten Moment hört sich das an wie so ein geistliches Tourette-Syndrom. Weißt du, schüttelst Kopf, verstehst du, und dieses Tourette-Syndrom, du weißt, was es ist, weißt du, dann, ja, da babbelst mit der Zunge, kannst nicht, du willst aufhören, Parkinson, würde man sagen heute noch, so ein Syndrom, dieses neuropsychische Erkrankung, da weißt du, das ist so typisch charakteristisch, da kannst du nicht mehr kontrollieren, dein Körper kannst du nicht mehr kontrollieren, und das ist, was passiert, wenn du dem Auferstanden begegnest, dann bist du wie tot, oder zitterst oder was auch immer passiert mit deinem Leben, unwillkürlich, verstehst du, plötzlich machst du Bewegungen in gleicher Weise, das treten auf und ich kann nicht lassen, Halleluja, 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 so habe ich die Leute erlebt, ich habe Leute kennengelernt, die wirklich dem Auferstanden begegnet sind, da ist jemand in Berlin hat ja hier in der Kirche die Erfüllung mit dem Heiligen Geist erlebt und geht nach Hause und verstehst du, und betet in anderen Sprachen und sagt, ich konnte mich nicht beherrschen. Es passiert am Anfang, es ist okay, niemand sagt was dagegen. Wenn es Dauerzustand ist, der ist krankhaft, da soll es zum Arzt gehen oder zum Psychologen. Aber weißt du, wenn du mit dem Feuer Gottes erfüllt wirst, mit der Kraft und der Herrlichkeit Gottes erfüllt wirst, du weißt gar nicht, wie du das bist. Weißt du, was ist das? Was ist das? Da geht dir der Gaul durch. Aber dann nachher, der Geist ist den Propheten untertan. Du lernst mit dem Heiligen Geist umzugehen. Und das ist so wichtig. Aber am ersten Moment, oh, was ist das? Ist das wunderbar? Noch einmal. Verstehst? Und noch einmal. Und dann, da sagt der Herr, jetzt beruhige dich mal, jetzt geht's mal in die Tiefe. Jetzt schürfen wir ein bisschen weiter. Da gibt's noch viel mehr. So dieser Krankheitsbild, das Kopfschütteln, Nasenrümpfen, Husten und was weiß ich alles. Alles so, weißt du, dass du einfach nur nachsprichst jemand und dann mit dem Mund irgendwie verdrehst, den Mundwinkel. Das ist dieses Syndrom, von dem ich euch gesagt habe, weißt? Oder dann fängst du an, andere zu beschimpfen und kannst nicht mehr aufhören. Und genau das ist, wenn Gott dir begegnet. Und aber ganz total anders, im positiven Sinne. Die beiden, die können nicht mehr. Petrus und Johannes sagen, wir können nicht mehr. Wir müssen von Jesus reden. Wir müssen Jesus erwähnen. Jesus ist uns so wichtig. Sogar im Schlaf, im Träumen. Sogar beim Arzt. Verstehst du, ich muss. Weißt du, wenn der dich operiert und dir die Narkose gibt, du redest sogar in der Narkose in anderen Sprachen weiter mit Jesus. Alles drin. Sie reden mit voller Absicht von ihm. Sie sind so von seinem Heil angesteckt. Sie haben seinen Geist, seine Kraft, sein Leben, sein Wesen, sein Charakter. Wir können es nicht lassen. Das ist angesteckt zu sein von der Herrlichkeit Gottes. Und deshalb reden sie von Jesus wie, ja, wie radioaktive Menschen, die strahlen, als wenn sie die Pest hätten. Und die Leute sagen, passt auf, die sind ansteckend, vorsichtig. Verstehst? Stell mal vor, du hast Ebola, du hast AIDS, Kinder, geht weg. Die sind gefährlich. Und so hat der Teufel die Menschen vor Christen gewarnt, vor echten Christen. Der Teufel, weißt du, der Teufel respektiert laue, träge, nominelle Christen. Die sind ihm nicht gefährlich. Aber angesteckte Christen, von Jesus, von dem Auferstandenen angesteckt, passt auf, du, die sind Phantasten, die sind Fundamentalisten, das sind Radikale, das sind Spinner. Ja, ich weiß. Das sind Sektenleute oder sonst noch was. Wenn du einmal mit Jesus gesprochen hast, ihn einmal berührt hast, dann hört bei dir der Blutfluss auf und diese Krankheit, die dein Leben kaputt macht, ruiniert auf. Weißt du, das sitzt so tief drin und dringt immer tiefer rein. Ich kann nicht mehr lassen. Ich kann nicht mehr lassen, zu lieben, zu dienen, zu predigen, zu beten, zu singen. Was weiß ich. Das steckt mir in die Knochen, in Mark und Bein. Weißt du, das ist so eine Krankheit. Auch der Glaube kann eine Krankheit werden. Und zwar eine positive Krankheit. Lob und Dank. Dass du immer weiter gesundest und mehr gesundest. Dieses geistliche Tourette-Syndrom. Ich brauche das als Christ geistlich. Das Göttliche. Weißt du, zerstört vielleicht die anderen. Das geht den anderen auf die Nerven. Die anderen verstehen es nicht. Das ekelt sie an. Und sagen und so weiter. Was soll das alles? Aber wir sind von Jesus angesteckt. Geschwister, und ich bete, dass die Christen in Berlin oder wo sie auch immer sind, noch viel mehr von Jesus angesteckt werden. Dass sie hingehen, hast du schon gehört, die gute Nachricht, hast du schon gehört, hast du schon gelesen, hast du schon gemerkt. Weißt du, ich soll überall erzählen. Da gehst hin und da fragst gar nicht, da nimmst du die Hand und betest und salbst mit Öl und segnest die Menschen. Das ist deine Berufung. Du bist angesteckt und du willst, dass die Menschen nicht in der Hölle kommen, sondern dass sie in den Himmel kommen. Du bist angesteckt von der Liebe Gottes. Du bist angesteckt vom Glauben. Ich kann nicht anders, ich muss glauben. Berge müssen verschwinden, wenn Gottes Kinder ziehen. Ja, wir sind von der Gnade angesteckt. Gestern war das Thema auch noch, was mich so tief bewegt hat. Alles ist Gnade. Alles, was du bist und was du hast und was du kannst, ist Gnade. Ist nicht unser Verdienst. Alle, die Jesus berührten, sie hörten, vernahmen plötzlich mit ganz anderen Augen, mit ganz anderem Sinn, mit ganz anderen Empfindungen die Wirklichkeit Gottes. Ich darf noch weiter fantasieren, noch weiter Gedanken machen. Weißt du, ich bin so begeistert von meinem Heiland. Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Ich lebe, sagt der Herr, und ihr sollt auch leben. In der Computerwelt, in der Internetwelt, da spricht man, ja, du kannst heute einen Trojaner einhandeln, einen Virus kriegen, und wenn so ein Trojaner mal bei dir drin ist, dann ist es drin, dann kannst du deinen Computer bald wegschmeißen, kriegst es nicht mehr raus, er streut im ganzen Computer, in deinem ganzen Internet. So, und wenn du Jesus aufnimmst, dann hast du plötzlich so einen Jesus-Virus in deinem Leben. Plötzlich bist du vergiftet von Jesus-Virus. Ja, vergiftet. Du wirst es nicht mehr los, egal in welchem Programm du gehst, welche Software du verwendest, überall kommt dieser Jesus-Virus rein in dein Leben. Plötzlich ist er überall drin. Und zieht das raus, was das raus will. Eine einmalige Begegnung. Deshalb, da gibt es im Internet so diese Phishings. Da kriegst du Mails, verstehst du, und die solltest du gar nicht öffnen. Die musst du stehen lassen. Denn die sind alles Phishings. Weißt du, die wollen nur einmal drin sein. Und wenn die einmal drin sind, kriegst du nicht mehr raus. Und ich sag dir ein Geheimnis, wenn Jesus einmal in deinem Leben richtig drin ist, kriegst du diesen Jesus nicht mehr raus. Das ist für mich eine persönliche Erfahrung. Erlebe ich immer wieder bei Menschen, wenn Jesus einmal drin ist, egal wo, vielleicht in Kindesbeinen an, als kleines Baby oder kleines Kind, verstehst du, hast gebetet zu Hause, breit aus die Flügel beide und der Herr hat seine Flügel über dein Leben ausgebreitet. Dieses kindliche Gebet, ich bin rein, ich bin klein, mein Herz ist rein, soll niemand drin wohnen als Jesus allein. Diese kindlichen Gebete, bei Kindern zieht Jesus gerne ein. Lasse die Kinder zu mir kommen, denn solches ist das Reich Gottes. Und wenn die einmal berührt sind, dann gehen sie, auch wenn die Eltern nicht in die Kirche gehen und nicht religiös sind und Heiden sind, die schleichen sich um die Kirche rum. Und verstehst du, bis irgendjemand rauskommt, ein Pastor rauskommt und sagt, Mädel oder Junge, was willst du? Verstehst du? Hast den Jesus-Virus, von welcher Art auch immer. Du hast mal mit Leuten gespielt, mit gläubigen Kindern, bist zusammengekommen irgendwo. Ja, du hast keinen Konfirmandenunterricht und keinen Religionsunterricht und keine ja, das ganze religiöse Ding, aber du bist angesteckt. Du hast in Jesus, du hast eine Sehnsucht, da muss noch was geben, irgendwo. Da muss noch was geben. Und plötzlich suchst du das. So, der steckt dich an, dieser Jesus-Virus. Und das reicht. Eine einfache Berührung, wenn ich nur den Saum seines Kleides berührte. Ein Stoßgebet. Vielleicht bist du irgendwo in eine schwierige Sache gewesen, vielleicht kurz vor einem Unfall, rast auf den Berg runter, niemand kann stoppen und du sagst, Herr, hilf, und plötzlich bleibst du irgendwo hängen. Es gibt so viele Dinge, wo Menschen bei Stoßgebete Gott erlebt haben. Da musst du nicht eine große Herrlichkeit der Totenauferstehung erleben, ein Stoßgebet. Und plötzlich hängst, Mensch, ich bin mit dem Leben vorbeigekommen. Gott hat mich gerettet. Ja, der Herrgott hat mir hier geholfen. Und was weiß ich, du weißt doch nicht, wer das ist. Aber du wirst schon rausfinden. Gott wird sich dir offenbaren. Nach und nach. Ein Stoßgebet, ein paar gute Worte irgendwo gehört. Oder ein Traum. Oder irgendeine Begegnung. Jemand gibt dir so Zettelchen in der Hand. Und so ist es mit der Liebe Gottes. Verstehst? So ist mit der Liebe Gottes. Ist bei der Liebe genauso. Wenn sich zwei Leute sich irgendwo mal treffen, sind Feuer und Flamme sofort. Und geraten in Flammen und da kannst du verbieten, da kannst du machen, was du willst, die sind nicht mehr zu halten. Wir können nicht lassen. Und das ist, was mit Jesus passiert. Da ist die Liebe, da ist der Funke rübergesprungen, du bist angesteckt und jetzt wirst du selbst ein Brandstifter. Das kannst du nicht mehr lassen. Und so hat Jesus mit seinen Jüngern die ganze Welt auf den Kopf gestellt. Innerhalb des ersten Jahrhunderts wissen wir, lesen wir aus der Geschichte, wurde das ganze römische Imperium auf den Kopf gestellt. Bis nach Köln kamen die Christen. Bis nach Köln, bis nach China, überall, bis nach Indien. Der Thomas ging bei seinem Zipfel von Indien runter, nach Cochin. Weißt du, wenn du einmal Gott erlebt hast, ich lebe und ihr sollt auch leben. Wer einmal mit dem Flugzeug geflogen ist, der will nicht mehr mit seinem Esel reiten. Vielleicht höchstens im Urlaub oder mal so, ja, mit seinen Kindern. Aber wer einmal geflogen ist, der wird nicht mehr auf den Esel steigen. Der hat das Geheimnis des Lebens entdeckt. Und Jesus ist ansteckend. Das echte Leben ist ansteckend. Der echte Glaube ist ansteckend, meine Lieben. Die echte Liebe von Gott ist ansteckend. Wenn du es einmal erlebt hast, bekommst du nicht mehr genug. Du wirst immer und immer wieder haben, das will ich haben. Ich bin auf den Geschmack gekommen. So, wer einmal die Gnade erlebt hat und weiß, was Gnade ist, umsonst, verstehst du, ich darf umsonst jetzt mich am Tisch bedienen, alles, was mein ist, ist auch dein, das ist Gnade. Wer das einmal begriffen hat, wer einmal eine Gebetserhörung erlebt hat, der hört nicht mehr auf zu beten. Warum viele nicht beten und singen vielleicht oder sonst noch was anderes machen, aber beten, da erlebst du Dinge, da erfährst du die Gnade Gottes. Und wenn du einmal eine kleine Gebetserhörung, nur eine ganz kickeles kleine Gebetserhörung erlebt hast, dann sagst du noch mehr, Herr Jesus. Wenn du für 1 Euro glauben kannst, kannst du auch für 10 Euro glauben. Da brauchst du keinen größeren Glauben mehr. Und wenn du für 10 Euro glauben kannst, kannst du auch für 100 Euro glauben. Und wenn du für 100 Euro glauben kannst, kannst du auch für 1000 Euro glauben. Weißt, das ist da kein Kunststück mehr. Aber das einmal entdeckt, das Eis muss gebrochen werden. Der Durchbruch muss in unserem Leben passieren. Und dann kann dich niemand davon abhalten. Und niemand dich stoppen und sagen, hör auf jetzt damit. Weißt du, da kommt natürlich die fromme Feuerwehr. Hör doch auf mit diesem ganzen Quatsch. Nein, ich möchte noch mehr von diesem göttlichen Quatsch haben. Noch mehr von der Freude am Herrn. Noch mehr von dem Frieden Gottes. Noch mehr von der Herrlichkeit des Herrn. Mehr. Weißt du, da kriegt man gar nicht genug. Da kriegt man dieses Tourette-Syndrom. Da kriegt man das. Wenn du das einmal erlebt hast, ich hatte sowas mal auch, weißt du, ich habe so geschnalzt mit der Zunge. Und ich konnte nicht mehr aufhören. Bis ich dann zum Arzt von meiner Mutter geführt worden. Überall, im Schlaf, in der Schule. Weißt du, da stört man. Weißt du, da hat meine Mutter zum Arzt genommen und der Arzt hat mir gesagt, du, wenn du noch einmal das machst, dann wäre eingeschüchtert, schneiden wir die Zunge ab. Dann hörst du das in den Schnalzen auf. Und dann habe ich gedacht, nee, jetzt muss ich aufpassen. Jedes Mal habe ich den Arzt vor mir gesehen, der schneidet mir die Zunge ab, wenn ich so schnalze. In deiner Liebe. Ich war noch ein kleiner Junge. Aber ich weiß, da passieren so Dinge, verstehst du? Da kannst du nicht mehr aufhören. Du kriegst so ein Syndrom. Und wenn du dann diese Freude am Herrn erlebt hast, dann musst du outen, dann musst du es bekennen, dann musst du allen Leuten sagen, wie gut der Heiland ist. Und wir haben nicht eine Religion. Geschwister, ich habe keine Religion. Ich bin nie religiös gewesen in meinem Leben. Ich bin im Atheismus groß geworden. Aber ich habe Jesus erlebt. Und ich bin begeistert von Jesus. Wer einmal das Auferstehungsleben Jesu begriffen hat, der kann man nicht mehr abhalten, bremsen, hör auf damit. Der bleibt, auch wenn Schwierigkeiten kommen, auch wenn Schmerzen da sind, er macht weiter. Er preist Gott weiter, auch wenn es sein Leben kostet, er macht weiter. Weißt du, das kann man dir nicht mehr ausreden, man kann dich erschrecken. Wir schneiden dir die Zunge ab, verstehst? Wir schneiden dir die Zunge ab, da gibt es andere Wege. Watchmani, weißt du, Watchmani, der chinesische Christ, der so viele Bücher, christliche gute Bücher geschrieben hat, weißt du, dann hat man dann Mao Zedong und Chen Lai und wie sie alle hießen, die Kommunisten, die haben sie eingesperrt und ihn bedroht. Sie dürfen nicht mehr predigen. Niemand darf, dürfen sie Jesus mit Jesus verkündigen und so weiter. Und der konnte es nicht lassen. Weißt du, dann war er im Gefängnis, hat er Klopapier genommen, hat auf Toilettenpapier Botschaften rausgeschickt. Dann hat er, das wurde ihm verboten, hat er kein Klopapier bekommen. Du musst vorstellen, die haben ihm die Schwierigkeit gemacht. Du darfst nicht über Jesus reden. Bedroht, so wie die Aposteln. Dann hat er die Leute angelächelt, Freunde und so weiter, hat man Binde um die Augen gebunden. Und dann hat er angesprochen, die Leute, und ihm hat man die Zunge zuletzt abgeschnitten, damit er ja oder verstümmelt, dass er ja nicht mehr spricht. Wir können es nicht lassen. Wenn du voll von Jesus bist, bist du voll. Du explodierst. So, über den hat der zweite Tod keine Macht. Da kann die fromme Feuerwehr bedrohen, wie sie will, und schimpfen. Lies Offenbarung 20, Vers 11 und folgende Verse. Offenbarung 21, ab Vers 8, was da alles so drin für herrliche Dinge sind. Keine Krise, keine Katastrophe kann das verhindern. Die Hütte Gottes unter den Menschen. Weißt du, du bist plötzlich in einem ganz neuen Zustand. Mein Jesus lebt. Mein Jesus lebt. Mein Jesus lebt. Wir haben einen lebendigen Heiland. Wenn du Probleme hast, du wirst dich erinnern, wir haben einen lebendigen Heiland. Der steht neben uns. Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Paulus sagt, wer kann uns scheiden von der Liebe Gottes, von der Gnade Gottes, von der Kraft Gottes, von den Erfahrungen des Glaubens, was wir gemacht haben. Geschwister, wir müssen mehr und mehr und mehr Erfahrungen des Glaubens machen. Solche Erfahrungen sind Meilensteine in unserem Leben. Und wenn du einen Meilenstein erlebt hast, hier, bis hierher hat Gott mir geholfen, ja, bis hierher hat er mir wieder geholfen und bis hier hat er mir wieder geholfen und bis hier hat er mir geholfen. Wenn du abfallen willst, den Glauben verleugnen willst, oder man zwingt dich, den Glauben zu verleugnen, dann kannst, musst du sagen, das war nichts und das war nichts und das war nichts und das war nichts. Das wirst du nicht fertig bringen. Das, was du erlebt hast, kann dir niemand nehmen. Das, was du gelernt hast, das kann man dir rausreden. Jede Bildung und Einbildung und so weiter, man kann psychologisch dich so auf Gehirnwäsche betreiben, dass du das am Schluss gar nicht mitmachst. Aber was du erlebt hast, da kriegt dich niemand mehr weg. Du weißt, die Platte ist heiß. Da stecke ich nicht nochmals meine Finger drauf. Was du erlebt hast. Deshalb, wir brauchen Erlebnis. Und der christliche Glaube ist eine Erlebnisreligion, eine Offenbarungsreligion, eine Erfahrungsreligion, wo wir dem Auferstandenen begegnet sind. Wir haben gesehen und wir können es nicht lassen zu reden von dem, was wir gesehen und gehört haben. Das ist das Syndrom des Lebens. Halleluja. Das wirst du nicht mehr los. Das ist, Jesus ist so plötzlich so ein Kernelement in deinem Leben. Das ist das wahre Evangelium. Du hast einmal begriffen, und was du einmal kannst, kannst du immer. Wer von euch kann Rad fahren? Verstehst du, die meisten brauchst du nicht sagen. Ich glaube schon euch. Verstehst du, auch wenn es Dreirad ist. Aber weißt du, wenn du das einmal gelernt hast, kannst du immer. Wenn du schwimmen gelernt hast, auch wenn du ganz weit weg woanders bist, du kannst schwimmen. Und deshalb, was wir einmal erfahren haben, was wir einmal erlebt haben, was wir einmal gesehen haben, das geht nicht mehr raus. Das ist eine Erfahrung, das wird in uns gespeichert. Natürlich kannst, wenn du ja keine Übung hast, aber du kannst, du weißt, wie man das Gleichgewicht hält. Und Jesus löst so eine Kettenreaktion dann in deinem Leben aus. Und du kannst es nicht mehr verhindern. Ich muss glauben, ich muss zum Herrn gehen. Ich muss dem Herrn vertrauen. Ich muss auf den Herrn schauen. Ich muss alles dem Herrn überlassen. Da können die Dämonen machen, was sie wollen. Dein Glaube ist ein unerschütterlicher Glaube. Du bist frei von der Sklaverei des Todes. Tod, was willst du mir antun? Was kannst du mir antun? Weißt du, das sind alles Lügen Satans. Mit dem Tod ist alles zu Ende, ist alles vorbei. Wir glauben nicht an eine Philosophie und eine Religion. Wir glauben an eine Person. Und diese Person ist Jesus Christus. Nicht die Idee ist auferstanden. Und nicht irgendwie ein Fata Morgana oder eine Einbildung oder sonst was. Nein, Jesus ist aufgestanden. Er stand da. Und hat gegessen und getrunken mit seinen Jüngern. Ja. Und er ist in den Himmel gefahren und sie waren noch auf dem Ölberg. Und er hat sie gesegnet. Der Fürst des Lebens, Apostelgeschichte 3, Vers 15. Er ist der Fürst des Lebens. Jesus ist diese Person. Er hat uns die Unvergänglichkeit und die Unverweslichkeit wieder zurückgebracht, was der Adam verloren und verspielt hat. Der Mensch, der vom Tod versklavt war, der muss jetzt nicht mehr abwärts gehen, wir gehen jetzt aufwärts. Eine Zeit des Aufatmens, eine Zeit des Auflebens hat mit Jesus begonnen. Das verlorene Leben, das verlorene ewige Leben, erhalten wir wieder durch die Vereinigung mit Jesus. Wie heißt es in 1. Johannes 5, Vers 12? Da gibt er eine ganz tolle Definition, unser Apostel Johannes. Wer den Sohn Gottes hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes hat, wer Jesus hat, wie viele in ihn aufnahmen. Verstehst du? Wer den Sohn Gottes hat, der hat das ewige Leben. Und wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das ewige Leben nicht. Entweder haben oder nicht haben. Nicht, was wir denken und fantasieren. Hast du Jesus aufgenommen? Und das ist ein Willensakt. Der Apfel, den die Eva da gegessen hat, war ein Willensakt. Verstehst du, die Schlange, die hätte den Apfel rüberreichen können, aber die konnte es nicht. Aus der Schlange hat er nicht genommen. Nein, sie geht zum Baum und pflückt es. Oh, Adam, das ist gut. Probier's mal. Verstehst du? Sie hat es willentlich getan. Und so, unsere Erlösung ist eine willentliche Sache. Ich will. Er lebt und ich will mit ihm leben. Wer den Sohn Gottes hat, der hat das Leben. Hast du schon den Sohn Gottes? Hast du ihn aufgenommen und zwar ganz bewusst? Weißt du, und nur dann ist der Tod in deinem Leben entmachtet. Und Jesus ist mit dem Tod fertig geworden. Und der, der mit dem Tod fertig geworden ist, das Grab geöffnet hat von innen. Jesus hat das Grab nicht von außen geöffnet, sondern von innen. Von außen war sogar versiegelt. Römische Wachen standen da. Und als Jesus auferstand, die waren die einzigen, die ein bisschen in der Nähe was von der Auferstehung erlebt haben. Das sind die einzigen, die was erlebt haben von der Auferstehung. Plötzlich rollt sich der Stein weg. Und was passiert? Der Herr kommt raus. Glänzend, strahlend, und sie lagen wie tot zu Boden. Das ist Jesus. Und dann begegnet er den Frauen. Die Engel sagen, dieser Jesus, den ihr sucht, er ist nicht hier, er ist auferstanden. Jesus hat dem Tod die Macht genommen. Jede Form von Religion ist nur für mich persönlich nur eine Gehirnakrobatik. Hört mir zu. Das ist frommes Turnen, so innerer geistiger Selbstbetrug. Denk, Jesus lebt. Ich denke nicht, dass Jesus lebt. Ich weiß, dass er lebt. Ich weiß, dass er lebt. Warum? Weil mit mir etwas passiert ist. Ich bilde mir nicht ein, ich rede mir nicht ein, Jesus, du lebst. Ja, Halleluja, Lob und Dank. Nein, er lebt wirklich. Er lebt in mir. Nur die Person Jesus rettet uns vor dem ewigen Verderben. Wer den Sohn Gottes hat, das ist knallhart, der hat das ewige Leben. Bei Gott zählt nur eines. Hast du Jesus nicht. Nur das zählt. Nicht, was wir tun. Ob wir in die Kirche gehen, ob wir die Kirche unterstützen, ob wir singen und beten, das ist unwichtig. Und wie wir leben, das zählt bei Gott nicht. Bei Gott zählt nur eines, was hast du Jesus im Herzen? Und nicht, was wir für die Gesellschaft tun, den Armen, den Flüchtlingen und was weiß ich, sondern was hast du Jesus in deinem Herzen? Das ist ausschlaggebend, das ist der Schlüssel. Wer das hat, der hat das ewige Leben. Alles andere ist nur Bluff. Weißt du, die Armen zu speisen, ist Zeitverschwendung. Wenn du Jesus nicht im Herzen hast, ist alles für die Katz. Verstehst? Das ist alles umsonst. Das sind alles tote Werke. Weil die bringen nichts. Hast du abgefüttert und die ziehen wieder weiter. Kannst wieder füttern und wieder weiterziehen. Das bringt nichts. Das ist eine Irreführung von Menschen, eine Täuschung. Weißt du, der Teufel versteht, die Menschen zu beschäftigen mit humanitärer Hilfe, mit irgendwelchen guten Aktionen. Ist alles wunderbar. Aber wenn du Jesus im Herzen hast, dann tust du nicht nur, weil das jemand vorbeigeht, du tust du alle Zeit. Du lebst damit. Du dienst armen Menschen. Du kleidest Nackte. Du besuchst Kranke. Du befreist Gefangene. Ja, dann machst du automatisch. Aber das erste wichtige Ding ist zuerst, hast du Jesus im Herzen? Lebt er in deinem Herzen? Oder spiegelt der Teufel dir etwas vor, so Fata Morgana, so Religion, Weihrauch, Klimbim und. Ja, Massen werden damit abgespeist und gehen in die Hölle und merken das nicht einmal. Jesus, das Evangelium Jesu ist einfach schlicht und einfach. Es ist vollbracht, es ist getan. Jesus hat dem Tod die Macht genommen. Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Sein Tod war das Todestod. Sein Tod. Er starb und die Hölle erzitterte. Jesus ist der Sieger über Hölle, Tod und Teufel und noch viel mehr. Über alle Werke des Satans. Er ist, weißt du, jetzt macht uns nichts mehr zu schaffen. Gibt es noch Schlimmeres als den Tod? Er hat dem Tod die Macht genommen. Krankheit, Sklaverei, Unterdrückung, du kannst alles vergessen, wenn du Jesus hast. Ich habe von Leuten gehört, die waren im Gefängnis, im KZ, aber sie waren freier als manche, die draußen waren, in der Freiheit. Warum? Weil innen drin die Freiheit ist. Entweder hast du oder hast nicht. So, und auch Jesus. Weißt du, du kannst in der Kirche sein, sogar im heiligen Hochaltar, im Aquarium schwimmen, verstehst du, und trotzdem verloren gehen. Wir brauchen Jesus im Herzen, verstehst du? Weil Jesus lebt, lebe ich auch morgen. Und wenn du da hast, dann ist es egal, wo du bist. Da kannst du in der Wüste sein, der Herr ist da. Und die anderen Herren, die alle vergehen, aber unser Herr ist der, der die Welt beherrscht. Und alle Knie werden sich eines Tages beugen, alle Zungen werden bekennen, dass er der Herr ist. Weißt du, der Tod ist nicht das Letzte. Meine Bibel sagt, der Herr ist der Erste und der Herr ist der Letzte. Und der Tod und die Krankheit und alles andere ist nur Vorletztes. Aber sie haben kein Recht mehr in meinem Leben. Die sind da, mein Körper zerfällt, ich werde älter, ich werde nicht jünger, kein Mensch wird jünger, kannst noch so viele Pillen schlucken und kannst noch dich so liften und was weiß ich, das funktioniert nicht. Wir bauen mehr und mehr ab. Alle 7 Jahre zerfallen meine Zellen, erneuern sich meine Zellen. Das ist mein Leben. Weißt du, und eines Tages sind wir bei Jesus. Toll. Über mein Leben weht ein frischer Wind. Der Wind des Heiligen Geistes. Ich habe einen anderen Geist. Jesus bestimmt mich. Ja, dieses Jesus-Syndrom. Er lebt, er lebt, er lebt. Ich weiß, mein Jesus, ja, er lebt. Er lebt. Er hat alle Macht. Ich habe die Erlösung, den Ratschluss Gottes ergriffen. Weißt du, plötzlich weiß ich. Ich weiß nicht, wie das ist. So ein Aha-Erlebnis. Ich habe plötzlich dieses Aha-Erlebnis. Plötzlich, Jesus wurde in mir irgendwie aktiviert. Dieser Jesus-Syndrom, dieser Jesus-Virus. Plötzlich verschmelze ich mehr und mehr mit dem Herrn Jesus und merke, mehr und mehr mein Leben verändert sich. Ich stimme immer mehr und mehr mit Jesus überein. Weißt du, das ist nicht einfach. Du bist errettet. Wenn du Jesus aufnimmst, bist du errettet aus Gnaden. Und alles ist Gnade. Aber du merkst, je länger du mit Jesus gehst, desto mehr verschmilzt, du verwächst, du vereinigst du mit ihm. Du willst gar nicht mehr eins. Und am Schluss weißt du nicht, war ich oder war es jetzt Jesus? Wenn ich bete, merke ich gar nicht. Habe ich das gedacht? Oder das war der Heilige Geist vielleicht? Johannes 6, Vers 51. Da geht es um das Abendmahl, eigentlich um Brot und das Mahl und so weiter. Mit dem Essen seines Fleisches und Trinken seines Blutes werden wir teilhaftig seiner Natur. Deshalb, das Abendmahl ist etwas Großartiges. Wenn du am Abendmahl teilnimmst, du vereinigst dich mit Jesus. Wer dies tut und so weiter, der wird eins mit Jesus. Und wer das nicht tut, hat keinen Teil an mir, sagt der Herr. Du musst also teilhaben am Leib Jesu Christi, an der Gemeinde, an der Gemeinschaft, an dem Leben mit Gott. Jesus ist hochgefahren zum Vater und er ist bei Gott jetzt. Und jetzt vertritt er uns und jetzt, ich vereinige mich im Geist beim Abendmahl, beim Brotbrechen. Ich lebe und ich soll auch leben. Mein Jesus hat dem Tod die Macht genommen. Weißt du, wenn du das einmal begriffen hast, wir hatten eine Kinderfreizeit in Süddeutschland. Da waren einige Kinder und ich hätte es nicht für möglich gehalten. Zuerst habe ich das gar nicht geglaubt, dass Kinder von 10, 11, 12 Jahren erfüllt werden können mit dem Heiligen Geist und in Zungen reden können. Da habe ich gedacht, das gibt's nicht. Erwachsene, die ja alles so hinter sich haben, getauft sind, aber die sind nicht einmal getauft, diese Kinder gewesen. Kinder aus christlichen Familien, aber die sind da und plötzlich, die haben nur um das reine Herz gebeten. Lieber Gott, wir haben das menschliche Herz da durchgenommen von Johann Gossner, verstehst, was im Herzen alles so drin wohnt. Und die wollten nur das reine Herz haben, diese Kinder. Und ich denke, so 15, 16 Kinder haben da die Erfüllung mit dem Heiligen Geist auf dieser Freizeit bekommen. Und ich werde nie vergessen, wir haben einen Bruder in unserer Gemeinde gehabt, der hat MS gehabt, der lag die ganze Zeit nur auf der Couch, konnte nicht mehr arbeiten, hat ein paar Kinder gehabt. Jetzt kommen die 2 Kinder, der Junge und das Mädel, nach Hause und die sagen, Papa, wir haben den Heiligen Geist. Der Papa war auch gläubig. Wir haben den Heiligen Geist. Papa, wir werden jetzt für dich beten. Du legst dich wieder auf der Couch, ich stehe hier und das Mädel dann an den Füßen und wir legen die Hände auf und wir beten. Und die haben gebetet. Und wisst ihr, Kindergebete, Gott hört Kindergebete. Gott hört Kindergebete von Witwen und Waisen und so weiter. Und dieses Kindergebet. Und dieser Bruder Georg hieß er, nennt den Familiennamen nicht, der ist schon beim Heiland inzwischen. Aber trotzdem, dieser Bruder Georg steht auf, sagt, du, mir geht's gut. Der hat dann wieder gearbeitet, der hat dann Auto gefahren. Seine Familie kam ja regelmäßig in meine Gottesdienste. Der Herr hat ihn aufgerichtet durch das Gebet der Kinder. Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, könnt ihr nicht in das Reich des Himmels kommen. Und weißt du, wenn du einmal die Macht Gottes erlebst hast, die Kraft Gottes erlebt hast, wir haben den Heiligen Geist bekommen. So kommen sie aus der Freizeit nach Hause, das hat mir der Vater erzählt. Und Papa, wir beten jetzt für dich. Kinder, wenn Kinder den Heiligen Geist bekommen, die fangen dann auf der Straße zu missionieren. Wir sind so kompliziert. Was ist, wenn er das nicht glaubt, wenn er es nicht will? Und vergiss es. Jesus ist stärker als der Tod, stärker als die Krankheit, stärker als die Not. Und jetzt könnte ich weiter singen. Man muss nur ihn wirken lassen. Lass den Löwen raus aus dem Zoo hier. Und du wirst sehen, der verteidigt sich. Da musst du gucken, dass du den einfängst. Setz Jesus frei. Und wir müssen nur den Namen Jesus erwähnen. Das ist Kraft. Da muss nicht fromme Religion oder fromme Philosophie vertreten. Nein, lass Jesus wirken. Lass Jesus arbeiten. Weißt du, auch nicht diese liebe Heilandstheorie. Ja, der Herr Jesus will das so. Nein, der Herr Jesus will, dass du fröhlich bist und dass du gesund bist und dass du stark bist und dass du glücklich bist und dass du eine ewige Zukunft hast. Also ich mag diese lieben Heilandsleute auch gar nicht so besonders. Warum? Weil die da so schwärmen und fantasten. Die sind nicht mehr auf der Erde. Die haben diese Welt verlassen. Wir sind noch auf dieser Welt. Wir sind hier noch. Und wir haben Jesus mit seiner Kraft, in seinem Namen. Wir schaffen das. Ich schaffe das. Mit Gottes Hilfe. Weißt du, was die anderen machen, ist mir vollkommen egal. Aber es geht um mich. Und deshalb, du musst dich nicht um die anderen sorgen. Sorg um dich selber. Erlebe du. Jesus ist jedem Einzelnen erschienen, jedem Einzelnen seiner Jünger. Er ist Herr über allen und er ist der Herr und vor ihm müssen sich alle Knie beugen. Und jetzt, du erlebst Jesus. Er ist mir begegnet als einer unzeitigen Geburt, hat Paulus gesagt. Mir, dem größten Sünder. Mir ist er begegnet. Wir erschrecken uns oft vor uns selbst manchmal. Plötzlich kann ich glauben, ich weiß gar nicht warum. Plötzlich weiß ich, mein Name steht im Buch des Lebens. Deshalb sagt der Herr, freut euch nicht so sehr, dass euch die Dämonen untertan sind und dass ihr weissagen könnt und dass ihr dies und jenes tun könnt. Freut euch am allermeisten, dass euer Name im Himmel geschrieben steht. Weißt du, was das bedeutet? Von dort kann dich niemand mehr runterholen. Wenn dein Name im Buch des Lebens ist, Teufel, rutsch mir den Puckel runter. Krankheit, geh spazieren. Und dann beschäftigen uns diese Dinge nicht mehr. Dann zerbrechen wir nicht dabei. Ich weiß, mein Name steht im Buch des Lebens, dort oben irgendwo. Jeder, der Jesus angenommen hat, der weiß nicht, jetzt habe ich Autorität. Oh Mann, geistliche Kriegsführung. Jetzt gehe ich da um die Siegessäule und marschiere und proklamiere da irgendwelche Triumph. Weißt du, Herr Jesus muss in meinem Leben triumphieren, in meinem Leben der Sieger sein, in meinem Leben der Herr sein. Ich muss meine Knie vor ihm beugen. Und dann machen die anderen auch. Wenn ich Knie, kriegen bald alle. Verstehst? Dann gehen alle auf die Knie. Alle Zungen bekennen. Obwohl du das alles weißt und trotzdem weißt du, dass du gerettet bist, Kind Gottes bist, trotzdem lebst du ängstlich. Und da sagt Jesus, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Was glaubst du, was jetzt in Brüssel los ist? Die Leute haben Angst, in ein Fußballstadion zu gehen, Angst in Einkaufsmeile, verstehst du? Sie haben Angst. Terroristen, überall in jeder Ecke. Da sitzt einer. Aha, dort innen ist auch einer, der macht was Komisches. Verstehst du? Plötzlich siehst du lauter Terroristen. Warum? Wir sehen lauter Terroristen. Ich muss ehrlich sein, ich bin auch ein Mensch. Ich habe mal zeitlang Krimis angeguckt und so in meiner Freizeit, wenn ich nicht gepredigt habe, Krimis angeguckt und ich hatte eine Tiefgarage. Und wenn ich in der Tiefgarage ausstieg, hat eine Säule immer geguckt, steht da nicht einer irgendwo? Verstehst du, kriegst Angst. Das, was du so viel anguckst, anhörst, ansiehst, liest und, plötzlich der Geist kommt in dir. Wir sollen viel mehr von Jesus reden. Verstehst du? Und Schluss machen mit Krimis. Mit den ganzen Gespenster, Terroristen. Es gibt Terroristen, die hat es schon immer gegeben. Der Teufel ist der größte Terrorist. Vor dem müsstest du am meisten Angst haben. Und er ist überall. In jedem Dachstuhl. In jeder Kirche. Und bei dir unterm Bett. Ja, da sollten wir zittern. Wir haben diese Terroristen. Aber in dem Namen Jesu haben wir den Sieg erlebt. Ja, Psalm 116. Vers 15, du musst nicht Angst haben, dich verunsichern lassen, dich beunruhigen lassen. Da heißt es in der Bibel, komisches Wort, aber ich muss das einfach verwenden, sonst verstehst du das Evangelium nicht, was ich sagen will. Kostbar ist in den Augen des Herrn der Tod seiner Heiligen. Kostbar ist der Tod seiner Heiligen in den Augen des Herrn. Nicht in den Augen der Menschen. Weißt du, in den Augen des Herrn. Jetzt kommt wieder mein verlorener Sohn aus dieser Welt zurück. Der hat gekämpft 40 Jahre, 50 Jahre, 60 Jahre, 70 Jahre. Jetzt kommt er nach Hause. Wertvoll ist der Tod der Heiligen in den Augen des Herrn. Und dann geht's weiter. Wir können da verschiedene Übersetzungen nehmen. Der Herr bewahrt alle, die ihn lieben, denn in seinen Augen ist ihr Leben wertvoll. Dein Leben ist in den Augen Gottes wertvoll. Du bist erlöst, du lebst, weil Jesus in deinem Leben lebt. Eine andere Übersetzung sagt, der Herr lässt die Seinen nicht untergehen. Dafür ist ihm ihr Leben zu kostbar. Dein Leben ist so kostbar. Wenn du das einmal begreifst, Jesus ist in mir. Mein Leben ist so kostbar. Unbezahlbar. Weil Jesus und Gott in meinem Leben im Regiment ist, können wir in Sicherheit leben, getrost sein. Gelassen, ihm vertrauen, müssen uns nicht fürchten. Unser Glaube ist gegründet auf den Allmächtigen, der Himmel und Erde geschaffen hat. Und das ist, was mein Leben beruhigt. Ich weiß, Jesus ist da. Tod, wo ist dein Stachel? Weißt du, du hast so ein anderes Lebensgefühl. Für dich ist der Tod entmachtet. Du glaubst nicht an den Tod, sondern du glaubst an Jesus. Aber schau, was die Leute immer machen. Die reden so viel vom Teufel. Die reden so viel von Terroristen. Die reden so viel von dem Tod. Die reden so viel von Krankheit. Und je mehr man davon redet, desto mehr hat man. Die Geister, die ich rief, und die werde ich nicht mehr los. Rede von Gesundheit, rede vom Glück, rede von der Freude. Welch Glück ist, erlöst zu sein. Verstehst? Obwohl du in Ketten liegst, gebunden bist, bewacht wirst von allen Seiten. Welch Glück ist, erlöst zu sein, Herr, durch dein Blut. Ich bin erlöst. Der Tod Jesu entmachtet den Teufel. Bei der Kreuzigung ist die ganze Hölle rausgestürmt auf Jesus und ihr ganzen Gift über Jesus ausgeschüttet, was damals in Palästina passierte, dort auf Golgatha, ist ja furchtbar. Satan hat alle aufgehetzt, Jesus anzugreifen, und Jesus hat der Schlange den Kopf zertreten. Weißt du, hat der Schlange den Giftzahn gezogen. Die Schlange kann dich nur noch anlecken. Verstehst du? Die kann nur anlecken, aber der Giftzahn ist gezogen. Weißt du, die Schlange kann dir nicht mehr ihren Gift einspritzen. Und das ist der Teufel. Der Teufel kann dich nur anlecken. Er leckt dich an. Aber er kann dich nicht mehr töten. Unser Leben wird plötzlich durch den Glauben an Jesus Christus in sein Leben verwandelt. Plötzlich verändern sich die Dinge. Plötzlich kommt alles anders. Und wenn wir sterben, Paulus sagt, ob wir sterben oder wir leben, wir sind des Herrn. Ich bin des Herrn, in welcher Situation auch immer. Ich muss mich nicht fürchten. Ich bin geborgen in seinen Händen. Und egal, wo ich bin geborgen. Und mein Leben ist verborgen in Gott und in Christus. Jesu vergossenes Blut gibt mein Leben wieder zurück. Das, was der Satan mir gestohlen hat. Er wollte uns verhindern, dass wir uns zu etwas Positivem entwickeln, dass aus der Raupe ein Schmetterling wird. Verstehst du, das wollte der Teufel verhindern. Aber was hat er erreicht durch den Tod Jesu? Ist etwas freigesetzt, ein anderes Gesetz freigesetzt, dass plötzlich jede Raupe, jeder Mensch, der es will und es glaubt daran, der kann plötzlich verwandelt werden und fliegen, sich in anderen Dimensionen bewegen. Seit Ostern muss niemand mehr aus dem Leben scheiden und sagen, dass mein Leben hat keinen Sinn. Nein, da hat das Leben angefangen. Seit Ostern muss niemand mehr verzweifeln. Seit Ostern muss niemand mehr aus dem Giftbecher Satans trinken. Seit dem Tod Jesu ist der Tod stumm. Da kann einer nur anbellen, aber da kann nicht verhindern. Weißt du, der hat nichts mehr zu melden bei dir. Der kann dir nicht mehr schaden. Der wird sich hüten, dich so schnell in die Ewigkeit zu befördern. Denn der weiß ganz genau, wenn du jetzt stirbst, gehst du so schnell zum Heiland. So kann er noch dein Leben ein bisschen vermiesen und dich zwacken und dich verübeln, weißt du, und dich quälen, dich Schmerzen zufügen. Aber wenn du stirbst, überleg einmal, denk mal logisch, dann gehst du ruckzuck und lässt alles da, dann hat er keine Arbeit mehr. Denk drüber nach. Ich habe drüber nach meditiert, so viel nachgedacht über Leben und Tod. Was ist der Tod? Weißt du, es ist Gnade. Alles ist Gnade. Auch das Heimgehen. Das Heimgehen klingt komisch. Ich will nicht fragen, wer will sterben jetzt. Keiner will das. Aber wir werden alles. Und deshalb, aber das darf uns keine Panik machen, keine Angst machen. Wir als Glaubende haben ein anderes Leben in uns und das tragen wir jetzt schon in uns. Nicht erst, wenn wir gestorben sind. Jesus sagt, wer an mich glaubt, jeder Wiedergeborene, der hat einen neuen Namen, ein neues Leben, einen neuen Sinn in seinem Leben, eine neue Identität. Und ich sage dir, das ist ein Geheimnis. Wenn du wiedergeboren bist, hast du einen neuen Namen. Den alten Johannes Matthäus gibt es nicht mehr. Der ist verschwunden, hat sich in Luft aufgelöst. Und ich habe jetzt einen neuen Namen. Und jetzt kann der Teufel mich lange suchen. Der findet mich nirgendwo. Ich habe einen neuen Namen von Gott. Und nur Gott kennt meinen Namen. Und sonst niemand. Wie ich heiße, wer ich bin. Und wo ich wohne. Das ist der Herr. Aber den alten, den gibt es nicht mehr. Weißt du, steht in keinem Verzeichnis, in keinem Buch. Mein Name steht oben bei Gott angeschrieben. Durch Jesus haben wir eine neue Identität. Wir sind untergetaucht in dieser Welt. Verstehst? Wir sind untergetaucht. Der Teufel kann uns suchen, so viel er will. Wir haben uns aufgelöst. Wir sind im Himmel aufgetaucht. Dort steht mein Name. Halleluja. Ich weiß, dass mein Name dort steht. Ich bin erlöst durch das Blut des Herrn. Unsere neuen Namen sind im Himmel verzeichnet. Und deshalb die Wiedergeburt ist so etwas Großartiges, so etwas Wichtiges. Weißt, das musst du hier erleben. Deine Umbenennung. Wenn Gott in deinem Leben hineintritt, dann wirst du umbenannt. Dann denkst du anders, als die Welt hier denkt. Und bei uns zählt das, was wir drüben haben. Bei Jesus. Nach dem Tod wird unsere Gerechtigkeit sichtbar, offenbar. Die Friedfertigen, die werden Kinder Gottes heißen. Die Barmherzigen, die werden Barmherzigkeit erlangen. Lies mal die Bergpredigt und die Seligpreisungen. Die ganzen Segnungen, die reines Herzen sind, die werden Gott schauen. Nach dem Tod. Weißt, hier bleibt die Tara, also die Verpackung. Und netto geht zu Gott. Verstehst du? Der Inhalt. Netto geht zu Gott. Aber das ist die Verpackung. Wie bleibt hier unser Gewand, unser Kleider? Das ist die Verpackung. Ich werde Christus sehen. Das ist die Hoffnung des Lebens. Ich werde alle Geheimnisse verstehen. Ich werde all das Verborgene erfassen und dankbar sein. Herr, wenn ich das alles gewusst hätte, ich wäre noch fleißiger, noch intensiver, noch inbrünstiger, noch hingebungsvoller. Wenn ich das alles gewusst hätte, was alles für mich bereitet ist, was kein Auge gesehen hat, kein Ohr gehört und kein Herz geglaubt, wenn mir damals schon klar gewesen wäre, hier auf dieser Erdenzeit, dann hätte ich mir ganz anders benommen und viel intensiver für meinen Gott gelebt und wäre noch mehr für Gott begeistert sein, noch mehr als das, was ich gewesen bin. Wenn ich das alles gewusst hätte, oh, da hätte ich mich ganz anders verhalten. Hätte mich nicht so mit so Lappalien abgegeben und nicht so lamentiert und nur irdische Sachen gesucht und gehamstert und gehortet und jeden Müll geschluckt. Dann hätte mit meinem Schicksal nicht so gehadert, wenn ich das alles weiß und gewusst hätte, was auf mich wartet, hätte ich mit Freuden auf den Herrn geschaut und hätte Gott gedankt. Dann wäre ich viel, viel gelassener gewesen, hätte ich Gott viel mehr gedankt. Weißt du, hier murre ich manchmal und beklage mich und beschwere mich. Lieber Gott, warum, wieso, weshalb? Wenn ich das alles gewusst hätte. Ich lebe und ich soll leben. Hinter dem Tod ist Jesus. In Offenbarung Kapitel 21, 1, Vers 1 und folgende Verse. Aber ich lese nur hier einen Teil. Denn der Tod wird nicht mehr sein. Halleluja. Der Tod wird nicht mehr sein. Keine Trauer, keine Klage, keine Mühsal. Denn was früher war, ist vergangen. Was früher war, ist vergangen. Der Herr Jesus ist auch Herr über den Tod. Und dann lese ich weiter. Ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und ich habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. Aber das geht uns nichts an, des Todes. Die Hölle ist nur für den Teufel, damit er den einschließt. Jesus hat Autorität und ihm ist alles unterstellt. Alle Knie müssen sich beugen, alle Zungen müssen bekennen. Im Himmel, auf Erde und unter der Erde, das gesamte Totenreich, ist der Autorität Jesu unterstellt. Überleg einmal, er ist Herr. Denn Christus ist gestorben und wieder lebendig geworden, schreibt der Apostel Paulus an die Römer, ist wieder lebendig geworden und ist, um Herr zu sein über alle Tote wie Lebende. Herr zu sein über Lebende und Tote. Und wenn ich von Paulus weiterlese, dann sagt er, wir wissen, nicht ich glaube, ich nehme es an, Hypothese. Nein, ich glaube nichts. Verstehst du, ich muss nichts annehmen. Wir wissen. Glaube ist ein gewisses Wissen. Das kannst du nicht erklären und definieren. Wir wissen, wenn unser Leib einmal zerfallen wird, wie eine baufällige Hütte, werden wir einen neuen Leib erhalten, ein festes Haus, das nicht von Menschen errichtet. Gott hält es im Himmel schon für uns bereit. Ein Haus. Und nicht, das zerfällt nicht und bleibt ewig. Solange wir im natürlichen Leib leben, fürchten wir uns vor dem Tod. Das ist normal. Und wenn du Angst hast und so weiter und nicht sterben möchtest, ist okay. Das ist alles in Ordnung. Fürchten wir uns. Paulus sagt weiter hier, es wäre uns viel lieber, wir bräuchten nicht zu sterben, sondern könnten einfach in ein neues Leben überwechseln, damit alles Vergängliche vom Leben überwunden wird. Das wäre schöner. Entrückung. Oh, wenn ich entrückt werden würde. Fantastisch. Weißt du, wir halten uns an dem äußeren Menschen nicht mehr an. Beides, ich habe Lust abzuscheinen und ich habe Lust bei dem Herrn zu sein, sagt er. Weißt du, im Körper zu sein ist was Schönes und außerhalb dem Körper ist genauso schön. Ich weiß nicht, ob du sowas schon erlebt hast, außer dem Leibe zu sein. Du, da siehst du von oben, was die da machen. Verstehst du? Und wie die da hantieren und wie die sich benehmen. Verstehst du? Mit einer Drohne, irgendwo bist du da oben. In aller Liebe. Der äußere Mensch ist der Vergänglichkeit unterworfen, aber der innere Mensch wird von Tag zu Tag erneuert. Der innere Mensch geht auf die Vollendung zu. Wir haben eine lebendige Hoffnung. Er wird abwischen alle unsere Tränen, alle unsere Schmerzen wird er wegnehmen und so weiter. Und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei. Die ganzen heutigen Defekte und Defizite wird er korrigieren. Und wir werden das, was hier Schmerz und Leid war, das wird strahlen. Das werden strahlend sein. Das wird der Glanz sein, deiner Herrlichkeit. Du musst nur Zähne zusammenbeißen und sagen, wir müssen hier durch, im Namen Gottes. Wir müssen hier nur durch. Und du wirst sehen, das sind die Strahlen. Wem viel gegeben ist. Du wunderst dich manchmal, warum passiert mir so viel Elend, so viel Übel, so viel Schlechtigkeiten und so viel Schmerz? Warum passiert mir, warum bin ich so belastet? Das ist kein Übel. Hast die Predigt von gestern und vorgestern nicht gehört? Verstehst du, das ist keine Last. Weißt du, wir sollen Lust haben. Das geschieht mir recht. Das wird alles auf den Kopf gestellt. Gott wird abwischen. Und weißt du, wenn Gott einmal dich abgewischt hat, dann fängst du an zu glitzern. Da strahlst du. Weißt du, du wirst vergoldet, wenn Gott dich abwischt mit seinem Taschentuch, verstehst du, und dann wirst du gepudert vom Himmel. Du glaubst gar nicht, das klingt kindisch und läppisch vielleicht wissen, aber die Herrlichkeit wird sein. Das wird sich alles verkehren, sich auf den Kopf stellen. Das Leid vergeht. Diese Defizite vergeht. Wir werden korrigiert vom Herrn. Und im Jenseits, wenn du dort ankommst, da wird kein Schmerz mehr geben. Da wird keine Träne mehr fließen. Deine Tränen werden zu Goldbatzen und Klumpen. Klingt komisch, aber ich sage es nur. Ich will nur deinen Glauben motivieren. Es lohnt sich, wenn du hier leidest. Es lohnt sich. Es ist nichts umsonst. Denn das sind die Gebete der Heiligen. Verstehst du? Oder jeder Blutstropfen der Märtyrer ist wertvoll in den Augen Gottes. Seit Jesus, seit Ostern haben wir eine neue Show. Eine neue Sicht für die Ewigkeit. Unsere Ewigkeit wird nicht mehr vom Gesetz bestimmt, sondern von der Gnade jetzt. Ich habe Erbarmen widerfahren. Mir ist Gnade widerfahren. Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Der Tod, Jesus Tod hat den Tod entgiftet. Dem Tod die Macht genommen, die Fratze vom Gesicht dem Teufel gerissen. Jesus starb unter Martern, Beleidigung, Verhöhnung. Das ganze Volk hat ihn verflucht und so weiter. Es war eine schreckliche Situation, was der Heilige durchmachen musste. Und der Teufel konnte sich an Jesus austoben, so wie es sich an dir manchmal austobt und dir zusetzt und dich piesackt und sein Gift an dir versprüht. Die ganzen Hornissen, alle Dämonen der Hölle, und die beißen sich ihre Stacheln aus. Ich lebe, weil er lebt. Ich triumphiere, weil er da ist. Ich gebe mich nicht auf. Ich kapituliere nicht. Also, du kannst dich nicht verteidigen. Der Teufel hat sich festgebissen an dir. Aber der Tag wird kommen, wo der Herr diesen Leib hier lässt, diesen Körper, diesen irdischen Körper, diesen vergänglichen Körper und dir einen unvergänglichen Körper gibt. Jesus trank diesen Todeskelch aus. Das war Hölle für ihn. Und hat dem Teufel den Giftzahn gezogen, dass du nicht mehr jetzt dich plagen und quälen musst. Weißt du, der Teufel kann nur noch drohen und nur mit dir argumentieren. Das ist so und das ist so und das ist so und das ist so. Verstehst du, nur kann dich nur kritisieren, kann dich nur beleidigen. Er kann dir nicht mehr schaden. Wer kann mich scheiden von der Liebe Gottes? Von dem Apostel Johannes, der die Offenbarung geschrieben hat, den Brief, die drei Briefe des Johannes geschrieben hat, das Johannesevangelium geschrieben hat. Dieser Johannes, von dem wird erzählt, er wurde gezwungen, bei seiner Verhaftung einen Giftbecher zu trinken. Man hat einen Giftbecher genommen und dem Hund gegeben. Der Hund ist tot umgefallen. als er da einen Schluck aus dem Becher getrunken hat. Und das wurde dann dem Johannes gegeben. Johannes, wenn du an Gott glaubst, trink den Becher aus. Und unser Bruder Johannes nahm den Becher und hat gluck, 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 gluck runtergestunken. Und es ist nichts passiert. Nichts passiert. Obwohl er sehr alt war schon damals. Nichts passiert. Die Folterer haben Schrecken gekriegt, Angst bekommen. Sie wussten nicht mehr, was sollen wir jetzt mit diesem Menschen tun. Das Gift wirkt nicht. Das tödlichste Gift wirkt an ihm gar nicht mehr. Das wirkt nicht mehr. Da haben sie dann sich überlegt und beratschlagt, wir bringen ihn auf die Insel Patmos und dort soll er verrecken. Verstehst du, der Teufel, wenn du Jesus in dir hast, der Teufel wird mit dir nicht fertig. Wer sich Gott anvertraut, kann Gott spüren, wird von Gott getragen. Und dort wurde rausgeworfen, im Koma, verstehst du, in der Hitze, und dort bekommt er die Offenbarung, die Apokalypse, was wir haben. Jesus ist stärker als der Tod. Und dann schreibt er an die sieben Gemeinden noch Briefe, wird noch aktiv. Weißt du, der greise Simeon in der Tempel, als Jesus geweiht wurde, gesegnet wurde, plötzlich auf Anregung des Geistes kam er in den Tempel und er hält Jesus in den Armen. Und weißt du, dann plötzlich ist er in Ekstase, ist er versetzt an himmlische Örter. Plötzlich sagt er, und nun kann dein Diener, über 80 war er, nun kann dein Diener heimgehen, denn meine Augen haben den Heiland gesehen. Jetzt kann ich sterben. Und Geschwister, genau das ist das Geheimnis. Du kannst heimgehen, wenn deine Augen den Heiland gesehen haben. Wenn du Jesus in den Händen hältst, in deinen Brustkorb. Nun kann dein Diener heimgehen. Und diese Hanna daneben, oh ja, ich auch. Verstehst? Ich auch. Viel hat der Tod seinen Schrecken verloren. Er kennt keinen Tod mehr. Jetzt kann ich heimgehen, denn meine Augen haben den Messias gesehen, den Erlöser. Den habe ich in meinen Händen. Jesus ist stärker als der Tod. Deshalb, lass die Toten ihre Toten an dem toten Sonntag begraben. In aller Liebe. Lass sie sich mit dem Tod beschäftigen. Wir haben etwas anderes in uns. Für uns ist der Tod durch Jesus Christus überwunden. Er ist entmachtet, entgiftet, entkräftigt. Wir haben eine ganz neue Sicht als Christen des Lebens. Die Herrenhüter, Brüdergemeinde, in aller Liebe, also bei Bautzen ist diese Gemeinde, die gehen nicht schwarz zur Beerdigung. Verstehst du? Die ziehen weiße Kleider an. Warum? Weil sie sagen, die Farbe des Himmels ist weiß. Weiße Gewänder. Und dann in ihrer Gemeinde, ich habe dort schon mal gepredigt, oder ein paar Mal, dort gepredigt. Weißt du, da ist oben die Empore, das ist der obere Chor und das ist der untere Chor. Und der obere Chor singt, und deshalb, sie haben jeden Samstag Singstunde gehabt. Der obere Chor, die haben keine Liederbücher gehabt, aber der obere Chor hat vorgesungen und der untere Chor hat nachgesungen. Wir haben so viele Erlöse, die schon oben sind. Seit 2000 Jahren. Wie viele Märtyrer? Wie viele Heilige? Wie viele Brüder und Schwestern in Christus? Wie viele Säuglinge? Weißt du, da im Himmel gibt es einen Kinderchor. All die Säuglinge, all die Abgetriebenen, all die, die gar nicht geboren werden durften, all die, die werden singen, weißt du, mit ihren Piepstimmen und dann mit ihrer Jubelstimme, der obere Chor und der untere Chor. Und dann in Weiß, alles ist in Weiß dort. Seit dem Kreuztod Jesu ist der Tod nicht mehr dasselbe. Es kann uns nicht mehr schaden. Weißt du, es kann uns nicht mehr schaden. Im Gegenteil, Jesu Leiden, Jesu Sterben hat uns den Himmel geöffnet. Sein Blut ist unsere Gerechtigkeit. Sein Blut ist unsere Gerechtigkeit. Man muss sich vor dem Tod nicht mehr fürchten. Egal was passiert, ich weiß nicht, in welche Gegend wir jetzt oder wo wir jetzt entgegengehen, was bei uns als nächstes passiert. Vielleicht passiert bei uns auch so ein Anschlag wie in Paris. Das kann überall passieren. Paris ist überall. Babylon ist überall. Verstehst du, es kann auch passieren. Aber mir ist vollkommen egal. Ich weiß, mein Leben ist in den Händen Gottes verankert und gegründet. Der Teufel hat an Jesus seinen ganzen Pulver verschossen, seine ganze Energie vergeudet. Er hat keine Munition mehr. Er kann dir nur drohen. Pass auf, mein Lieber. Die hohen Priester, die drohten. Pass auf. Die können aufpassen, so viel sie wollen. Wie beim Johannes. Deine Peiniger, deine Folterer, deine Widersacher, die bekommen Angst mit dir. Verstehst du? Denn du hältst dich an das Wort Gottes. Und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Das hat der Heiland gesagt. Und das haben die Folterer leibhaftig erlebt. Wenn sie merken, du, das Gift wirkt nicht, die Angriffe sind umsonst, der singt weiter, der jubelt weiter, der dient Gott weiter, der arbeitet für den Herrn weiter. Ihre Verleumdungen wirken bei ihnen nicht mehr. Ihre ganzen Beleidigungen kleben nicht mehr an ihnen. Das fällt alles ab. Ihre Drohungen wirken sich bei ihnen nicht mehr aus. Oh, je mehr man ihnen droht, desto lauter schreien sie Halleluja. Weißt du, denn sie wissen, der in uns ist, der ist stärker als der in der Welt ist. Und der triumphiert, die Welt gehört mir, ich kann dir die Reiche geben. Nein, Jesus ist der Herr aller Dinge. Tod hat nicht das letzte Wort, nicht mehr. Jesus, Halleluja. Lass uns den Herrn preisen, lass uns ihn rühmen. Wir singen noch ein Lied, weil Jesus lebt, lebe ich auch morgen. Halleluja. Aber wir wollen zuerst mal Gottes Sieg, Jesus Sieg preisen. Jesus Sieg ist endgültig, ist für immer, ist unvergänglich und es bleibt in alle Ewigkeit. Halleluja. Vater, ich danke dir, dass du uns die Hoffnung des Glaubens gibst und dass wir wissen, mein Erlöser lebt. Halleluja, Halleluja. Und wenn irgendjemand schwach ist, wenn irgendjemand krank ist, wenn jemand irgendwo vor Schwierigkeiten steht und nicht weiter weiß, jemand, wo Schmerzen hat, Herr Jesus, wir legen sie in deine Hände, all diese Leute, Herr, die sich unser Fürbitte anbefohlen haben. Oh Gott, und gib ihnen die Hoffnung des ewigen Lebens, weil Jesus lebt. Und du sagst, ich lebe und ihr sollt auch leben. Mir geht's gut und euch soll's auch gut gehen, heißt es übersetzt, Herr Jesus. Und ich danke dir, dass du nur das Beste für die Menschen willst, für die Kinder Gottes willst insbesondere. Und wir haben diesen Jesus-Virus. Halleluja. Jesus, du bist es jetzt, der uns begleitet, der uns beschützt, der uns bewahrt, der uns durchbringt. Und Herr, du trägst uns. Du bist der gute Hirte. Dein Stab hilft uns, über das Todestal zu springen. Halleluja. Und wenn wir mal nicht so stark sind, nur nicht so fit sind und nicht so gelenkig sind, Herr Jesus, du fängst uns ab und du schmeißt uns rüber auf die andere Seite. Herr, ich danke dir für das Bild, das ich sehen durfte, dass du Menschen hilfst in ihrer Schwachheit. Amen.